In unserer Reihe Prepared gibt es das Thema Money, Money, Money. Ihr versteht, was Money ist, ja? Geld, Geld, Geld und Geld. Und ich habe heute einige Fragen mitgebracht und ich möchte euch die Fragen stellen oder dass ihr die Fragen mitnimmt. Es gibt 6 Fragen, die ihr stellen könnt zu euren Finanzen, vielleicht jeden Monat. Und ich denke auch, auf jeden Fall lebenslang kannst du diese Fragen immer wieder stellen. Und ich glaube, sie werden euch helfen. So, mein Beruf, bevor ich Vollzeit für Gott gearbeitet habe oder in den vorzeitigen Dienst eingestiegen bin, war ich ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer nach den südafrikanischen Gesetzen, wo ich dann aufgewachsen bin. Und deswegen ist dieses Thema Finanzen gerade für mich eine Herausforderung gewesen in meinem Leben, weil ich dann ziemlich genaue Vorstellungen hatte, weil ich genau wusste, so ich die Zahlen dann immer im Kopf habe, die Gemeindezahlen auch hier, habe ich dann alles im Kopf. Ich kann eine Zahl sehen und ich merke einfach, wo das ist und wo das herkommt, das ist irgendwie in dem Training drin. Und deswegen, als jemand, der einsteigen müsste in einen Ruf Gottes sozusagen, wo man vom Glauben lebt, war für mich eine Horrorvorstellung. Das wollte ich in meinem Leben gar nicht machen und ich habe immer so viel Achtung vor den Leuten, die das gemacht haben. Und dann irgendwann habe ich so diesen Ruf Gottes in meinem eigenen Herzen gehört und wusste, okay, jetzt bist du dran und musst du den Weg gehen. Und heute bin ich über 20 Jahre im vorzeitigen Dienst und ich kann sagen, dass Gott wirklich ein Gott ist, dem wir vertrauen können. Ich kann sagen, dass ich in meinem Leben Zeiten hatte, wo ich dann ganz wenig hatte. Ich habe auch in meinem Leben Zeiten, wo ich dann sehr viel hatte. Und ich kann ja wirklich sagen, wie Paulus sagt, ich weiß, wie das ist, wenig zu haben und auch die Weisheit zu haben, wie man damit umgeht und auch dann viel zu haben und zu wissen, wie geht man damit um. Und wir besprechen dieses Thema heute Abend nicht, weil wir als Gemeinde eine Not haben. Wir haben ein gutes Jahr gehabt. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr mit schwarzen Zahlen beenden und das ist wirklich klasse. Dafür können wir auch Gott einen Applaus geben. Ja, so ich finde das ganz wichtig. Und natürlich, und das Geld kommt natürlich dann irgendwie dann so runtergeflogen aus dem Himmel, dass dieses Geld wurde von Menschen hier in unserer Gemeinde jeden Monat gespendet und sehr, sehr viele treue Menschen, die das möglich machen. Und ich möchte einfach von meinem Herzen, ich weiß, dass Gott dir Danke sagt, dass Gott einfach das alles sieht, aber von mir aus, einfach auf der menschlichen Ebene, möchte ich auch ein riesen Dankeschön aussprechen zu euch. Und natürlich, ihr habt dann die Zahlen gesehen ja für das Gebäude und das sind einfach gigantische Beträge, die da eingegangen sind und dafür kann man nur dankbar sein. So, das ja gesagt, möchte ich auch sagen, dass dieses Thema ein sehr biblisches Thema ist, ein Thema, das auf alle Fälle in der Bibel vorkommt. Wir sollen wissen, was die Bibel zu Finanzen sagt, weil wir können nicht bei jedem Bibelvers unsere Augen zumachen und sagen, trifft mich nicht, trifft mich nicht, trifft mich nicht. Weil es nämlich 16 von 38 Gleichnissen gibt, die das Thema Finanzen und Besitz und Vermögen dann ansprechen. Es gibt es wird geschätzt, dass 1 aus 10 Bibelversen spricht das Thema Geld an. Und wo wir dann 500 Verse zum Thema Gebet, weniger von 500 zum Thema Glaube finden, können wir mehr als 2000 Bibelverse finden zum Thema Geld, Besitz und Vermögen. Deswegen müssen wir so den Fazit ziehen und sagen, jetzt dieses Thema ist einfach Gott ein wichtiges Thema. So, der erste Punkt heute und die erste Frage, die ihr stellen könnt, ist folgende Frage. Habe ich erkannt, wo mein Geld herkommt? Habe ich erkannt, wo mein Geld herkommt? Und das ist, wo es anfängt, weil die Bibel sagt in 1. Chronik 29, Dein Heer ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Heer ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. So, das ist die erste Einstellung, die ganz wichtig ist für uns, weil die meisten von uns würden sagen, und das habe ich dann auch dann lange in meinem Herzen gehabt, sei, ich habe fünf Jahre studiert, ich habe ein Staatsexamen geschafft und so weiter und so fort, ich habe einfach ein Recht, ich bin. Und als ich Christ wurde, habe ich gemerkt, dass eigentlich das alles, was ich habe, diese Fähigkeit zu studieren, diese Fähigkeit, die Prüfungen zu schaffen, diese Fähigkeit, wenn du ein Geschäftsmann bist, so Geld zu machen, das ist etwas, was vom Himmel kommt. Ja, das ist eine souveräne Gabe, die du empfangen hast. Es gibt Leute auf dieser Welt, die einfach geboren sind und gut ist, dass einige auch im Reich Gottes sind, geboren sind, Geschäftsleute zu sein. Und sie ticken einfach so. Und dann merken sie, dass andere Menschen nicht so ticken und wundern und staunen einfach, dass es nicht der Fall ist. Es ist eine Gabe Gottes. Und du hast eine Gabe zu machen, was du machen kannst. Und merke, wo das herkommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dann werden wir die richtige Haltung zu unserem Besitz und zu unserem Geld auch entwickeln. Gott sagt auch in Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt ja, wenn er das sagt, dann ist es auch seins. Er hat mich diese Befähigung gegeben und das heißt, dass er Eigentümer ist von all dem, was ich besitze. Und wenn ich das in meinem Kopf habe, dann kann ich einfach ein Stück zurücktreten und sagen, okay, Herr, so, das ist einfach dann alles deins oder so. Was soll ich damit machen? Wie soll ich das, was du mir anvertraut hast, verwalten? Und es geht nicht nur um dein Gehalt, den du monatlich bekommst, es geht auch um alles andere im Leben, was du verwaltest. Ich meine, einige von uns werden dann erben und so weiter und so fort. Und was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Es ist, wir können sagen, oh, klasse, meins. Oder wir können sagen, Herr, das ist deins, hilf mir, gib mir Weisheit, wie ich damit umgehen soll. So, als meine Frau schwanger war mit, ich weiß nicht, ob es ein zweites oder drittes Kind war, in Südafrika damals, da habe ich ein ziemlich neues Auto gehabt. Und in dieser Phase ist sie einfach in einen Parkplatz reingefahren, wo der Parkplatz auf jeden Fall zu klein war. Aber sie hat gemeint, einfach ein bisschen jetzt mit Gewalt so das Auto dort zu parken. Und zum Schluss hat das Auto dann einige böse Kratzer gehabt. Und ich war wirklich in diesem ersten Moment war ich wirklich so traurig wäre es das traurig war es nicht, es war wirklich böse. Und dann habe ich einfach in meinem Kopf diese Idee gehabt, weißt du, Herr, das ist so alles, was ich habe, Herr, gehört dir. So, Herr, ich hoffe, dass du eine Idee hast, wie du dein Auto reparieren möchtest. Ja? Tja, als Abraham auf dem Berg war und er hat seinen Sohn opfern müssen und hat nicht gewusst, ja, wo ist das Opferlamm, hat Gott zu ihm gesprochen und er hat und diese Worte hat er ausgesprochen. Und Gott hat von sich das gesprochen: Ich bin Jehova Jireh. So 1. Mose 22, 14. Und das heißt schlicht und einfach: Der Herr wird versorgen. Und es ist wichtig, dass wir auch dieses Teil im Herzen haben. Ja, Herr, ich trete zurück von all dem, was ich besitze, und ich gebe dir so die Autorität, dass du mir alles sagen kannst, was du willst. Aber Herr, du bist in diesem Moment, wo ich das mache, du bist einfach der Versorger. Und das heißt, alles, was du mir sagst, was ich tun soll mit meinem Geld, ich vertraue dir, dass du genau so in dieser Art und Weise mich versorgen wirst, dass ich alles habe, was ich brauche. Wir haben eine Gemeinde gegründet in Südafrika. So lange her, in 93. Und in dieser ersten Phase der Gemeindegründung, ja, war es okay, so die ersten 2 Jahre, da war ich dann der Einzige, der Vollzeit in der Gemeinde war. Und dann kam dieser Moment, wo wir jemand anders dann in das Team reingenommen haben. Und dann haben wir sind den großen Schritt gegangen, so 2 Leute voll anzustellen in der Gemeinde. Die Gemeinde ist dann ziemlich stark gewachsen. Aber trotzdem war es ein Riesenschritt. Und es gab dann einen Monat, ich denke so in unserem 3. oder 4. Jahr, wo wir als Gemeinde alle Rechnungen bezahlt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich und der andere Älteste zum Monatsanfang, wir hatten jetzt kein anderes Geld auf unser Gemeindekonto und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt keine Gehälter bekommen. Und für mich als Steuerberater aus meiner Vergangenheit war das natürlich eine unglaublich herausfordernde Situation. Und wir haben uns jeden Tag getroffen zum Gebet. Das passiert, wenn du so eine Not hast, ja? Und das ist auch nicht schlecht. So, Gott zieht einfach an dein Herz und du kommst in eine Notsituation und dann erlebst du Gott in eine ganz andere Art und Weise. Und wir hatten einen Termin gehabt im Büro, ich mit meiner Frau, und es kam jetzt eine ältere Dame zu uns, und wir haben einfach diesen Termin gehabt. Sie war so nicht sehr alt, so 65 oder so. So damals war sie dann für uns dann sehr alt, ja, so. Und sie hat jetzt gerade eine Rente bekommen von irgendwelchen, was wir nicht gewusst haben. Aber sie kam zu diesem Termin und wir haben jetzt gar keine Gedanken gemacht. Wir haben dort gesessen, wir haben ihr geholfen und so weiter. Und kurz vor sie gegangen ist, hat sie dann aus ihrer Tasche so einen Umschlag geholt und sie hat es einfach am Tisch gelegt und gesagt: ich habe jetzt eine Auszahlung gehabt von irgendwelcher Lebensversicherung, das ich hatte oder so. Und das ist mein 10. von diesem, was ich jetzt bekommen habe. Und ist sie gegangen. Und ich habe ja den anderen gerufen und gesagt: setz dich hin oder so, lass uns das Ding aufmachen. Und mit sehr viel Spannung, da haben wir diesen Umschlag aufgemacht. Und es war genau den Betrag, den wir gebraucht haben, um 2 Gehälter zu bezahlen. Und so ein Moment ist einfach in meinem Herzen geblieben. Das ist wie so: Gott kommt und er brennt irgendwas auf deinem Herzen oder er stellt ein Denkmal auf und sagt: So, ich habe dir eine übernatürliche Versorgung vorbereitet. Man muss überlegen, es klingt ja ganz gut, aber überleg mal alles, was Gott da vorbereitet hat, dass wir die Not hatten. Ich glaube, das hat er dann provoziert. Bin ich sicher, dass wir die Erfahrung machen. Und dann ist die Frau in unserer Gemeinde, dann hat sie auch gerade zu dem Zeitpunkt den Termin gemacht, hat sie gerade, keine Ahnung, wann sie das Geld bekommen hatte, die Dinge dann dauern eben eine Weile, und dann gerade pünktlich zu dem Termin hat sie dann die Idee gehabt, dieses Geld mitzubringen. Warum? Ich weiß es nicht. Sie hätte es auch überweisen können auf das Konto. Aber sie hat es uns dann auf den Tisch gelegt, als wenn Gott zu uns dann sagt: Ich möchte euch dann vor den Augen ja bildlich malen, wie ich dann versorge. Und heute kann ich sagen, nach sehr vielen anderen Möglichkeiten oder sehr vielen anderen Geschichten, wofür ich dann keine Zeit leider habe heute Abend, so, ich möchte euch sagen, er ist ein Versorger und er ist ein Vertraubar. So, dann, zweitens: Hängt mein Herz an meinem Geld? Hängt mein Herz an meinem Geld? 1. Timotheus 6, Vers 6. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele. Okay, das nächste auch. Ja. Genau. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Geld an sich ist nicht das Problem. Aber die Liebe, die Geldliebe ist das Problem. Und ich habe wirklich keine Probleme damit, dass Christen sehr reich werden. Ich habe kein Problem, wenn jemand wirklich viel Geld verdient. Ich habe kein Problem. Ich glaube, dass die Bibel sagt auch in dieser Stelle in 1. Timotheus 6, dass er uns dann alle Dinge dann gibt, damit wir das genießen können. Nur müssen wir dann wissen, ja, wo die Linie ist. Und wie viel ist zu viel? Oder mit wie viel kann ich leben? Das ist unsere Entscheidung. Vielleicht sagst du, hey, wenn ich einfach diesen Monat jetzt meine Rechnungen bezahlen kann, bin ich glücklich. Aber vielleicht bist du ein Student heute und hast dieses Problem. Aber in ein paar Jahren wirst du das Problem vielleicht gar nicht mehr haben. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt mit dem Überschuss, das du erwirtschaftet hast? Und Gott ist nicht dagegen. Nur wenn dein Herz dran hängt, das ist, wo das Problem liegt. Nicht, dass du das Geld hast. Ich glaube, wenn Gott uns dann treu findet mit Geld und mit dem Umgang mit Geld, da, wie die Bibel sagt, dann wird er einfach uns mehr geben. Er ist nicht ein Gott, der das nicht schaffen kann. In der Lage ist, um immer wieder uns dann Dinge in die Taschen zu geben und auf unglaubliche Art und Weise Geld zuzuschieben. Was machen wir aber damit? So, Jesus hat zu dem reichen Mann gesagt, er sollte alles, was er hat, sammeln und dann an die Armen geben. Und du sagst, ja, das ist ein Beispiel, dass Gott will, dass die Christen dann arm sind. Was ich nicht glaube, weil es viele andere Beispiele gibt von Menschen in der Bibel, sie waren sehr reich. So, du findest das immer wieder. Abraham zum Beispiel, so einer der reichsten Männer in seiner ganzen Gegend war er und wurde dann so von Gott gesegnet, dass er immer reicher wurde. Aber er, wissen wir, so sein Herz hing nicht an seinem Besitz. Er war bereit, Gott alles zu geben. Und das ist der entscheidende Punkt. So einem anderen, der viel Geld und viel Besitz gehabt hätte oder so, das hätte Jesus ihm vielleicht was anderes gesagt. So, es gibt einen Unterschied. Es hängt einfach vom Herzen ab. So, zufrieden, wenn ich viel habe, und wenn ich wenig habe, auch zufrieden. Das ist die Frage. So, die dritte Frage heute. Habe ich einen finanziellen Plan? Habe ich einen Plan? Und hier habe ich diese Bibelstelle genommen. Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, damit er auch zu Ende bauen kann. Ich meine, das ist auch aus einem Gleichnis in der Bibel, aber ist auch trifft den Punkt. Hast du einen Plan? Wenn wir vorbereitet wollen, prepared heißt diese Reihe, wenn wir vorbereitet wollen jetzt für die Zukunft, dann glaube ich, dass wir einen Plan haben sollen. Dass wir nicht einfach immer wieder auf den Kontostand schauen und sagen, okay, ich habe jetzt noch Geld übrig, ich gebe es einfach aus. So, hast du einen Plan? Hast du eine Idee? So, welche Einkommen hast du? Welche Ausgaben hast du? Hast du einen Plan, wie das ja funktionieren könnte? Hast du einen längerfristigen Plan, wo du sagst, okay, irgendwann möchte ich so ein irgendwelches Möbelstück kaufen oder ich möchte einfach so ein Auto kaufen oder ich möchte ein Grundstück oder eine Immobilie kaufen oder so und ich brauche einfach dafür einen Plan. So, es wird nicht einfach von heute ab morgen kommen. So, viele Leute meinen oder denken mir so lottomäßig. Ja, irgendwann schenkt mein Vater mir das Geld und dann schaffe ich das. Oder irgendwann, ja, kriege ich jetzt einen Lottogewinn und dann so wird man reich. So, das ist nicht meine Erfahrung. Ich glaube, dass Menschen werden reich, weil sie dann eine längere Zeit so eine Treue dann einsetzen über eine ganz lange Zeit, auch im Kleinen. Und da viele, viele kleine Schritte kommen zum Ziel und nicht ein Riesenschritt, wo man sagt, oh wow, ja, plötzlich bin ich da. Und wir können jetzt sehr viele Jahre einfach verschwenden. Und deswegen war es mir wichtig, auch dieses Predigt hier zu vielen jungen Leuten auch hier zu predigen und zu sagen, hey, warte nicht, bis du dann 40, 50, 60 Jahre alt bist. Jetzt ist die Zeit, viele kleine Schritte führen zum Ziel. Viele kleine Schritte führen zum Reichtum, wird gesammelt über eine lange Zeit und ist meistens kein Lottogewinn. Und dann steht hier, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Und wer nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen, wenn ihr nicht mit dem Ungerechten nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Vielleicht ein Punkt für, wenn du verheiratet bist, dann ist dieser Plan ganz wichtig. Ich meine, das sagen wir dann in jeder Seelsorgetermin jetzt, wo Leute heiraten wollen, so ein Budget, so das heißt ein finanzieller Plan, ist einfach eine Vereinbarung zwischen Mann und Frau, was sie dann jetzt mit ihren Finanzen machen wollen. Und wir arbeiten zusammen an so etwas. Ich meine, ich kann heute sagen, ja, 100%. So, meine Frau würde dann niemals dann eine große Summe Geld dann ausgeben, ohne dass sie dann vorher mit mir darüber redet. Auch wenn sie dann alle Karten in ihrer Handtasche hätte oder so, sie würde das nie machen. Weil wir haben ein Budget, wir haben einen Plan und das heißt einfach, das ist unser Plan, das ist unsere Vereinbarung miteinander und wir arbeiten damit. Und wir besprechen das und sagen jetzt, wie sollen wir das machen? Und dann arbeiten wir. Und wir sind alle, und ich mache das Gleiche. Und deswegen haben wir kein finanzielles Stress zwischen uns. Wirklich wahr. Okay, du kannst sie fragen. Sie ist heute nicht da, aber kannst du fragen. Ja? Okay. So, und dann denke ich, paar Dinge. So, schreibe die Kosten auf. Das sind ein paar Dinge für euch. Ja. Die ganz praktischen, schreibe Kosten auf. Ich denke, viele, viele Menschen, die wir beraten haben jetzt hier in der Gemeinde über die Jahre, sie wissen nicht, was sie wirklich ausgeben. Ein Monat ab und zu einfach dann alles aufzuschreiben, was du ausgibst, das wird dir einfach helfen. Dann wirst du dann jetzt plötzlich merken, warum du immer ein Loch hast mit deinem Budget, weil es gibt Dinge, wo du das gar nicht gemerkt hast. So, mache eine Liste, bevor du dann einkaufen gehst, bleib bei deiner Liste. Ich meine, jeder Laden ja, schickt Werbung, jeder Laden, wenn du reingehst oder so, hat irgendwelche Dinge. Natürlich, sie wollen alle, sie wollen alle Menschen fangen, indem sie dann spontane Einkäufe machen. So, wenn du ein bisschen Disziplin an der Stelle hast, mach eine Liste, nimm eine Liste mit und dann arbeite damit. Ich meine, das ist für mich dann, wenn ich dann einkaufen gehen müsste mit meiner Frau, dann gehört das wirklich ja zu Standard, weil ich will zu keinem Laden gehen und einfach sagen, ach, wir stehen hier und wir gucken, was es hier zu kaufen gibt oder so. Was haben Sie heute? So ein spezielles Angebot. Ja? Ich sage, hey, wir haben das auf der Liste, so lass uns ein bisschen hier mit der Liste arbeiten, jetzt schauen. Ja? Okay, so ich bin ja schon unbeliebt bei euch Frauen, wenn ich das sage, aber so ist das. Aber auf jeden Fall, hab eine Liste. Ich meine, ich weiß, sie sagt mir immer dann, wenn der Winter kommt oder wenn der Sommer kommt, hey, ich brauche das und das ja für die, so, da muss ich dann anschaffen. Und dann gehe ich dann mit ihr oder sie kauft ein oder so und dann schauen wir das an, arbeite, plane. Und wenn du sagst, okay, meine Ausgaben sind mehr als mein Einkommen, dann möchte ich dann dir einen Tipp geben. Geh einfach durch deine Liste durch und sage, Herr, bist du zufrieden mit meinen Ausgaben? Gibt es Dinge, die ich auf meine Ausgabenliste streichen sollte? Weil meistens, wenn ich dann solche Gespräche in der Gemeinde gehabt habe, da könnte ich dann schon einige Dinge von der Liste streichen, als Berater. Was die Leute dann selber nicht streichen wollen, aber geh zu Gott und sage, Herr, ich habe ein Problem mit meinen Finanzen, ich werde dann keinen Überschuss haben, es wird einen Fehlbetrag geben, so kannst du mir helfen? Und helf mir hier, das paar Dinge zu streichen von der Liste. Und wenn du danach dann sagst, so ich weiß, dass die Liste stimmt, dann bist du wirklich vorbereitet, dass du auf ihn schauen kannst und von ihm eine Versorgungswunde erleben wirst. Ja, weil auf der Ausgabeseite stimmt alles. Vertraue ihn. So, das ist mein Vorschlag. Ja, und so weiter. Es gibt dann vieles, was wir dann an dieser Stelle jetzt sagen können zu einem Budget, aber im Herzen ist es auch natürlich wichtig, dass wir Glauben und Vertrauen haben zu Gott. Er ist derjenige, der uns versorgt. Vor vielen Jahren, als Karl ist mein Sohn, der heute Abend jetzt Lobpreis geleitet hat, diese Gitarre hier. Die ist eigentlich gut, ja? Diese Gitarre hier. Ich denke, er war 16 oder 17 Jahre alt und er hat jetzt Gitarre gespielt und er hat eine alte Gitarre von meiner Frau gehabt oder eine ungeeignete Gitarre und wir wollten ja so eine Gitarre für ihn. Und es kam jetzt so Weihnachten stand bevor und wir haben gesagt, okay, so eine Gitarre jetzt mit dieser Qualität, die könnten wir jetzt nicht anschaffen. Und meine Frau und ich haben einfach gesagt, okay, das können wir nicht schaffen oder so, aber er braucht es eigentlich. Und wir, anstatt dann uns zu verschulden oder so, sind wir einfach zu Gott gegangen und haben gesagt, Herr, du hast eine Antwort für diese Not, weil er braucht es unbedingt. Er hat jetzt schon toll gespielt und hat wirklich ein Herz für Lobpreis gehabt und es soll dann gefördert werden. Und wir haben einfach das Gott abgegeben. So einen Monat vor Weihnachten kam jemand aus der Gemeinde auf uns zu und er hat uns gesagt, ich habe gesehen, wie dein Sohn Fortschritte macht im Lobpreis und wie er dann Gitarre spielt. Und er hat gesagt, ich bin selber ein Musiker, aber zu Hause habe ich 3 Gitarren stehen. Und als ich das gesehen hatte, wie er mit dieser Gitarre gespielt hat, da kam einfach die Idee, und ich glaube, das ist vom Heiligen Geist, könnte das vom Heiligen Geist sein, hat er gesagt, dass ich eine Gitarre von mir ihm schenke. Stark, oder? Aus Gebet heraus, weil wir dann gesagt haben, das können wir nicht, aber Gott hat einen Plan. Und wir sind dann zu ihm gefahren, wir haben dann die Gitarre dann heimlich dann abgeholt und zu dem Weihnachten, da haben wir ihm diese Gitarre hat er bekommen und verschiedene andere Sachen, aber die Gitarre ist dann eine sehr gute Gitarre. Und wenn ich das sehe, erinnert mich an diese Versorgung Gottes. Man muss wieder mal denken, Timing. Das Timing war unglaublich. Wir beten und er hört auf Gott und schenkt genau das, was wir gesucht haben. Ich meine, wo passiert das? Ja, wenn wir Gott vertrauen, er ist derjenige, der uns versorgen kann. Und es geht nicht einfach nur darum, dass wir dann, wenn wir das Ding jetzt wollen, dass wir uns dann mehr und mehr verschulden, sondern dass wir zu Gott sagen, Herr, so hier mache ich ein Kreuz, hier geht's nicht oder so, aber das ist notwendig, das war nicht, ich will das einfach, aber das war für uns eine Not und wir haben es Gott gegeben, wunderbar, wie er uns versorgt. 4. Frage, habe ich vor, etwas zu sparen? Ja, habe ich vor, etwas zu sparen? Wenn einige sagen, so sparen ist ein Zeichen der Angst oder des Unglaubens, möchte ich dir sagen, dass es so nicht in der Bibel steht. So Sprüche 21, da steht, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Und denk bitte schön an einen biblischen Helden, so Josef, was hat Gott dem Josef gesagt? Jetzt in den 7 guten Jahren spare, sodass du bei den 7 schlechten Jahren etwas hast, damit dein Volk nicht ausstirbt. So Gott ist einer, der uns dann auch Weisheit geben kann, damit wir weiterkommen. Die Bibel sagt auch in Sprüche 30, 4 sind die Kleinen der Erde und doch sind sie wohlerfahrene Weise. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise, sozusagen, wenn viel da ist. Sie leben aus dem Glauben. Sie bereiten das vor, wo es viel da ist, damit sie dann überleben können. So, das ist ein biblisches Prinzip für uns. Und das ist ein Spannungsfeld, weil auf der einen Seite haben wir hier Sparen, und auf der anderen Seite haben wir, wozu wir jetzt gleich kommen, und das ist ja Geben. So, und das heißt nicht, dass ich gebe alles, damit ich arm werde, damit ich Gott gefallen kann. aber nur wir brauchen Weisheit, sodass wir in diesem Spannungsfeld uns bewegen können und dass wir wissen können, jetzt was geben, was tun wir mit dem, was wir verwalten. Und er ist derjenige, der uns da gute Weisheit geben kann, Antworten geben kann. Und deine Antwort ist nicht wie die Antwort für deinen Nachbar. Fünftens, so habe ich vor, etwas zu geben. Eine wichtige Frage, habe ich vor, etwas zu geben? Kannst du jeden Monat die Frage stellen? Jeden Monat die Frage stellen und ich denke, lebenslang diese Frage stellen, weil Gott möchte, dass wir Geber sind. Hier steht es, 2. Korinther 9, Vers 6, denkt dran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder Geber, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen völligen Geber liebt Gott. Und das heißt, ein völligen Geber liebt Gott. Und ich möchte euch sagen, man könnte dann, wenn ihr dann hier sitzt heute Abend, ihr könnt sagen, hey, ich bin jung, ich kriege jetzt BAföG, keine Ahnung, was du hast. Und deswegen habe ich nichts, was ich eigentlich denn geben kann. Und das ist falsch. Einfach falsch, weil in den Kleinen, wenn wir treu sind mit den Kleinen, wenn wir treu sind, auch mit unserem Taschengeld, wenn wir dann 10 Jahre alt sind und von unseren 100 Euro geben wir 10 Euro oder so, oder wir geben etwas, was regelmäßig da ist und wir geben das mit einem fröhlichen Herzen, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir dann in unserem Leben dann üben. Und es ist wichtig für uns, wenn wir... Steht hier, fröhlichen Herzen. So, wenn du das nicht fröhlich geben kannst, dann wäre es besser, nicht zu geben. Und bitte jetzt nicht hier in der Gemeinde so das Geld geben, wenn du dann kein fröhliches Herz dabei hast. Warte, bis du wirklich sagen kannst, Herr, das ist eine Sache zwischen mir und dir. Ihr wisst, dass in unserer Gemeinde an dieser Stelle überhaupt kein Druck da ist, aber Gott versorgt uns. Muss man immer wieder sagen, ist das nicht wunderbar? Ja, weil wir einfach sagen, hey, du hast eine Beziehung mit Gott, frag ihn, ja, was soll ich an dieser Stelle geben? Und ich denke, der Punkt ist, großzügig sein und relativ zu seinem Einkommen. So dein 10 Euro, wenn du 100 Euro im Monat bekommst, ist gleich so ein 1.000 Euro, wenn du 10.000 im Monat verdienst. Ja, so das ist einfach so so ein relativer Punkt. Sage nicht, dass es leicht ist, dass jemand sein 1.000 Euro gibt, weil er 10.000 Euro hat. So, das Prinzip ist das Gleiche. So, wir hängen an das Geld oder wir sagen, Herr, so, du hilfst mir, damit ich da frei bin und dass ich mit meinem Herzen ja vor dir wirklich dann frei sein kann. Ein regelmäßiges Geben ist wichtig. Und ich meine, für eine Gemeinde, so, wenn wir Finanzen in der Bibel anschauen, dann ist das, Gemeinde ist ja hat ja kein finanzielles System, wo wir jede Woche dann etwas verkaufen oder so einen Flohmarkt, irgendeinen Flohmarkt bringen oder so, damit wir dann überleben. Es gibt einfach, das ist Gottes finanzielles System, dass die Leute, die in unserer Gemeinde hier verbindlich sind, dass sie mit Gott einfach ausmachen, wie sie geben können, dass sie dann großzügig geben können, vom Herzen geben können. Und so versorgt Gott uns. So ist das. Und das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Und das ist unglaublich zu sehen, ja, wie Gott es versorgt. Und wir haben jetzt viele, viele Kosten im Monat. Und trotzdem sehen wir, wie wunderbar das ist, dass wir das so machen und Gott uns immer wieder gibt. Willst du dann Teil davon sein? Mach das aus mit Gott und sag, Herr, ich möchte auch jetzt meinen Teil geben. Ja, und vielleicht hast du noch nie etwas gespendet, aber das ist eine Möglichkeit, damit du anfangen kannst. Vielleicht ein Wort zu Zehnten, weil wenn ich das nicht erwähne, dann bekomme ich 5 Fragen dann später. So, ich möchte einfach dann diese Bibelvers lesen hier. Danke. So, wenn du sagst, ja, was ist mit Zehnten? Ich habe das gehört. Gibt es das? Was sagt ihr als Gemeinde dazu? So, jemand hat mir gesagt, dass wenn ich in der Gemeinde hier bin, dass ich das machen muss und so weiter. Ich möchte sagen an dieser Stelle, und das ist die Bibelstelle, Malachi Kapitel 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten von allen Gelden, womit mein Vermögen zugenommen hat, in das Vorratshaus, damit Nahrung in mein Haus ist und prüft mich drin, spricht der Herr, der Herr, schauen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. So, das ist dieser Vers 10. Und wir leben nicht unter dem Gesetz, weil in dieser Bibelstelle wird man auch lesen können, dass es dann Flüche gibt und alle diese Dinge. Jesus hat jeden Fluch auf sich genommen für uns. Damit können wir nicht verflucht werden. So das würden wir dann gar nie sagen. Wir leben nicht unter dem Gesetz, wir leben unter dem neuen Bund, wo wir dann frei sind, wo es wirklich, wo die Betonung auf das Herz liegt und die Betonung auf Großzügigkeit liegt. Und es gibt Menschen, die versuchen, so viel wie möglich zu geben. Unter dem Gesetz hat der Herr einfach festgelegt 10%. Und das war dann sehr, sehr gesetzlich durchgeführt. Aber es gibt Menschen in der Welt, ich kenne einige aus Südafrika, die dann leben von 70% ihr Einkommen und geben 30%. Und es ist einfach eine, was sie mit Gott ausmachen, das ist eine Herzenseinstellung, dass wir dann großzügig sind. Wenn du nicht weißt, wo soll der Maßstab liegen, dann denke ich, dass bei 10%, das ist ein guter Maßstab. So, ich habe es in meinem Leben praktiziert und ich habe gefunden, dass Gott an dieser Stelle wirklich genau das gemacht hat, was hier steht. So, dass er dann in manchen Situationen einfach die Fenster des Himmels geöffnet hat und dass wir wirklich dann unglaubliche Dinge erlebt haben, weil er an dieser Stelle jetzt treu ist. Und das heißt ja, man muss das nicht machen, aber ich möchte sagen, ja, es ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, prüft mich und sehe, ob ich nicht treu bin zu meinem Wort. Und ich denke, wenn wir das tun, dann öffnet wir eine Gelegenheit, dass er gerade das auch ja tun kann. Gut, und die letzte Frage ist, lebe ich großzügig? Aber das geht darum, dass es eine Lebenseinstellung ist. Wenn ich eingeladen bin oder wenn ich da essen gehe mit jemand, bist du einer, der immer wieder die Portemonnaie zu Hause vergessen hat? Nur eine Frage, ich will einfach euch fragen. Ja? Oder lebst du mit dieser Großzügigkeit und sagst, hey, ich lade dich ein, ich möchte dich einladen, hey, du sollst hier keine Kosten haben, ich lade dich ein. So eine großzügige Haltung. Wenn wir ein Buffet haben, weißt du, wenn wir ein Buffet haben, es gibt Leute, die kommen jetzt mit einem Brett und haben dieses und jenes oder so und du guckst es an und denkst, sie sind zwei Leute und sie bringen hier Essen für 20 Leute, wie kann das sein? Ja? Das ist eine großzügige Haltung. Und es gibt andere Leute, die sind zwei Leute und bringen zwei Brötchen und zwei Würstchen. Ja? Das ist ihr Beitrag zum Buffet. Ja? Verstehst du? Es ist eine Herzenshaltung und es drückt aus meine Haltung gegenüber das ganze Leben. Bin ich großzügig oder bin ich einfach an dieser Stelle geizig und sage jetzt einfach, ich tue, was ich muss und nichts mehr. Ich kann die Frage für dich nicht beantworten. Schau in dein eigenes Herz. Es gibt Nationen, es gibt Menschen, die wirklich großzügig sind. Und ich denke, es ist etwas, wonach wir uns dann sehnen sollen. Ich habe Freunde, ein paar Freunde in Südafrika, die haben mich absolut herausgefordert, was Großzügigkeit angeht. Und ich bin so froh drüber. Wir haben als Gemeinde auch versucht, uns großzügig zu verhalten gegenüber Menschen, die uns hier dienen und hier in unserer Gemeinde Dinge machen und so weiter an manchen Stellen. Und ich glaube, dass wir davon sehr viel Gutes, auch im Geistlichen, einfach in der Atmosphäre so geerntet haben. Und letzter Satz. Es gibt einen Theologe, Hawkins, der hat... Und seine Meinung ist es, dass Habgier das größte Hindernis ist für eine Erweckung. Er meint, dass nach seiner Meinung, wo immer es Großzügigkeit gibt in einer Gruppe von Menschen, wo sie wirklich dann, und warum sind sie so? Weil sie dann Gottes Großzügigkeit wirklich dann im Herzen spüren. Und ich meine, der Herr ist derjenige, der uns der gesagt hat, ich gebe euch meinen Sohn und mit meinem Sohn gebe ich euch dann alles andere. So, wenn Gott uns seinen Sohn gibt und sagt, ich gebe euch alles andere, duckt er sich aus großzügiger Gott. Und das heißt, wenn wir immer näher zu Gott kommen und wenn du sein Herz, wirklich dann sein Herzschlag hörst und wirklich verstehst, dann möchte ich euch sagen, es kann nicht anders sein, als wenn du, dass du jetzt wirst, genau wie dein Vater ist. Er ist großzügig, wir werden es auch sein. Und wenn wir näher zu ihm kommen, dann hat der Hawkins gesagt, wo es Großzügigkeit gibt, bin ich sicher, dass immer wieder bald eine Erweckung ausbricht. Das ist einfach seine Meinung. Prepared für das Leben. Einige Tipps für heute Abend. Gott segne euch. Danke.